NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Guten Abend. Vor wenigen Minuten erreichte uns die Meldung, dass der Sänger und Komponist Udo Jürgens in der Schweiz gestorben ist. Die näheren Umstände sind noch nicht bekannt. Wir versuchen aber bis zum Ende dieser Sendung alle verfügbaren Informationen zusammenzutragen. Und das sind die weiteren Themen an diesem vierten Advent. Sicherheitslücken bei der Flughafenkontrolle in Frankfurt. EU-Überprüfung findet Mängel. Kuba und das Ende der Eiszeit mit den Vereinigten Staaten. Zur Rolle des Papstes bei dieser Annäherung hören Sie dazu auch heute unseren Kommentar. Die Terrororganisation Islamischer Staat lässt offenbar eigene Kämpfer hinrichten und natürlich alles Wichtige vom letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr. Lange Schlangen vor den Sicherheitsschleusen am Flughafen. Seit dem 11. September 2001 sind sie Normalität. Jeder Flugpassagier muss sich und sein Handgepäck durchleuchten lassen. Journalisten haben schon oft nachgewiesen, dass die Kontrollen lückenhaft sind, wenn sie es bis zum Beispiel schaffen, ein Messer in die Kabine zu schmuggeln. Und das waren offenbar keine Einzelfälle. Die EU-Kommission lässt regelmäßig die Qualität der Sicherheitskontrollen auf europäischen Flughäfen überprüfen. Und der letzte Test ist in Frankfurt offenbar nicht gut ausgefallen. Jetzt müssen die Kontrolleure nachgeschult werden. Stefan Willert berichtet aus Frankfurt.
Die Bundespolizeidirektion am Frankfurter Flughafen hat eine Überprüfung der EU im Bereich der Luftsicherheit bestätigt. Im November sei am Frankfurter Flughafen die Gepäckkontrolle getestet worden. Alle europäischen Flughäfen werden demnach regelmäßig überprüft, wie häufig gefährliche Gegenstände wie Waffen durch die Handgepäckkontrolle in Frankfurt geschmuggelt werden konnten, werde aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht. Bundespolizeisprecher Christian Altenhofen.
Die Ergebnisse dieser Überprüfung hat die Bundespolizei gemeinsam mit den betroffenen Institutionen, insbesondere den privaten Dienstleistern, aber auch dem Flughafenbetreiber analysiert.
Flughafenbetreiber Fraport gehört auch zu den Dienstleistern der Bundespolizei. Fraport lässt mit eigenen Mitarbeitern und mit einem Tochterunternehmen Gepäck kontrollieren. Die 2500 Fraport-Mitarbeiter in der Gepäckkontrolle würden nachgeschult, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Die meisten hätten die Nachschulung bereits erhalten. Schriftlich erklärt das Unternehmen dazu:
Die Maßnahmen, welche Fraport unmittelbar nach Bekanntwerden des EU-Audits gemeinsam mit der Bundespolizei erarbeitet und ergriffen hat, sind Umstellung der Schulungssystematik und der Schulungsunterlagen für unsere Angestellten und der verstärkte Einsatz von zusätzlichen Trainern, welche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch während ihrer Tätigkeit zur Seite stehen.
Offiziell nicht bestätigt wird, dass derzeit jedes vierte Gepäckstück noch einmal nachkontrolliert werden muss. Christian Altenhofen von der Bundespolizeidirektion.
Die Sofortmaßnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf die Aus- und Fortbildung der Luftsicherheitsassistenten, die Qualität der Kontrolle und die eigentliche Kontrollintensität.
Genauere Kontrollen und Nachprüfungen sorgen für längere Wartezeiten am Flughafen. Peter Rösch will nach Ankara fliegen.
Es ist schon sehr nervig, insbesondere in der Weihnachtszeit. Wäre natürlich schon schön, wenn sie vielleicht effizientere Methoden hätten.
Die meisten haben Verständnis für längere Wartezeiten, wenn es der Sicherheit dient.
Im Notfall, wenn es der Sicherheit dient, ja.
Nicht so gut. Ja, es ist okay wegen Sicherheit, aber das braucht zu viel Zeit.
Ich fliege um 20 vor, dann ich glaube, ich habe genug Zeit. Und wegen Sicherheit ist klar, dass wir sollen Geduld haben.
Albrecht Mehl plant einen Flug nach Südafrika.
Ohne das kommt man nicht aus. Und wer will die Verantwortung übernehmen, dass er nicht genug geprüft hat?
Matthias Fenema von der Gewerkschaft Verdi macht auch den Zeitdruck für die Sicherheitsmängel verantwortlich. Lange Schlangen an der Handgepäckkontrolle würden dem Flughafenbetreiber missfallen.
Und in diesem Zwiespalt steckt natürlich jeder Einzelne jeden Tag, der entsprechend im Stress diese ganzen Sicherheitskontrollen durchführen muss.
Der Fraport-Sprecher bestätigt zwar, dass es schon mal Anrufe gibt bei der Gepäckkontrolle, wenn sich lange Schlangen gebildet haben. Aber die Mitarbeiter würden nicht dazu veranlasst, nachlässiger zu kontrollieren. Die Bundespolizei mache Stichproben. Wer wegen Nachlässigkeit auffalle, riskiere Abmahnungen und sogar die Kündigung.
Stefan Willert berichtete, die EU-Kommission, die ja diese Überprüfung des Frankfurter Flughafens veranlasst hatte, gab sich heute schmallippig. Aber das tut sie in solchen Fragen immer. Martin Bohne berichtet aus Brüssel.
Die EU-Kommission sei zuversichtlich, dass die Sicherheitsmängel so schnell wie möglich beseitigt werden, so der zuständige Sprecher der Brüsseler Behörde am Nachmittag. Aber der Sprecher will das nicht als direkten Kommentar zur Situation auf dem Flughafen Frankfurt verstanden wissen. Die Priorität der Kommission sei es, die hohen europäischen Sicherheitsstandards durchzusetzen und nicht einzelne Flughäfen herauszugreifen. Die EU-Kommission führt seit einigen Jahren stichprobenartig Inspektionen durch, ob die Sicherheitsdienste auf den europäischen Airports zuverlässig arbeiten. Im vergangenen Jahr fanden 38 solche Inspektionen statt, davon 2 in Deutschland. Beteiligt daran sind Experten aus Brüssel und aus den jeweiligen EU-Staaten. Die Experten haben dabei ausdrücklich das Recht, auch verdeckt vorzugehen, also zum Beispiel als Fluggast getarnt zu versuchen, Waffen an Bord zu schleusen. Die Ergebnisse der Inspektionen werden nur in sehr allgemeiner Form veröffentlicht. Welche Flughäfen kontrolliert wurden und welche Sicherheitsmängel aufgedeckt wurden, das erfahren nur die zuständigen Behörden. Aus naheliegenden Gründen. Schließlich könnten Terroristen auf die Idee kommen, der Öffentlichkeit bekannt gemachte Sicherheitslücken auszunutzen. Allerdings fordert die EU-Kommission von den kritisierten Flughäfen umgehende Maßnahmen zur Beseitigung der aufgedeckten Mängel. Falls das nicht geschieht, dann berät die Kommission mit den Flugsicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten über die Auswirkungen der lückenhaften Sicherheitskontrollen. Allerdings sei man noch nicht in dieser Phase, so der Kommissionssprecher, wie gehabt ohne Bezug zum konkreten Fall Frankfurt. Der Sprecher will auch nicht ausdrücklich bestätigen, dass bei andauernden Sicherheitsmängeln dem betreffenden Flughafen der Schengen-Status entzogen werden kann. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel aus Frankfurt kommende Passagiere in den anderen Ländern der Schengen-Zone noch einmal kontrolliert werden müssten. Allerdings stellt der Sprecher schon klar, im Schengen-Gebiet müssen alle Flughäfen die gemeinsamen Sicherheitsstandards einhalten. In den EU-Vorschriften zur Sicherheit in der Zivilluftfahrt wird den Luftsicherheitsbehörden der einzelnen Staaten ebenso vage wie vieldeutig die Möglichkeit eingeräumt, zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der abgehenden Flüge von einem Flughafen einzuleiten, auf dem Sicherheitslücken festgestellt wurden.
Es war die Überraschung der Woche. Kuba und die Vereinigten Staaten nehmen ihre diplomatischen Beziehungen wieder auf. Damit endet die mehr als 50-jährige Eiszeit zwischen den beiden Staaten. Der kubanische Staatschef Raúl Castro hat sich gestern vor dem Parlament in Havanna für diesen historischen Neustart, wie er es nannte, beim amerikanischen Präsidenten Obama ausdrücklich bedankt. Und in der kubanischen Bevölkerung keimt jetzt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Martin Polanski berichtet.
Abiel San Miguel ist Restaurantbesitzer in Havanna. Die historische Annäherung zwischen den USA und Kuba bewegt ihn sehr.
Estoy feliz.
Ich bin glücklich. Ich hoffe, dass es der Anfang vom Ende vieler unlogischer Dinge ist. Dinge, von denen wir schon lange wissen, dass sie überflüssig sind. Bis auf Weiteres hat sich auf Havannas Straßen nichts verändert. Das mächtige Gebäude der US-Interessenvertretung am Malecón soll erst in den kommenden Monaten zur vollwertigen Botschaft werden, nach entsprechenden Verhandlungen. Die Touristen aus Europa oder Kanada laufen wie eh und je durch die Altstadt und trinken Mojito. Kubaner versuchen Devisen zu verdienen mit Che Guevara-Shirts, Pizza oder Zigarren. Bald dürften hier mehr Besucher aus den USA rumlaufen, denn Obama will die Reisebeschränkungen lockern. Bisher mussten US-Bürger, sofern sie keine Verwandtschaft in Kuba hatten, in der Regel über Umwege einreisen, etwa über Kanada oder Mexiko. Und US-Bürger können absehbar Waren im Wert von $400 mit nach Hause nehmen. Das klingt nach kleinen Veränderungen, aber die Erklärung Obamas vom letzten Mittwoch sei in ihrer Bedeutung sehr hoch zu bewerten, findet der kubanische Historiker Eusebio Leal.
Le han dinamitado el basamento y sobre todo.
Das Embargo wurde in seinen Fundamenten erschüttert. Es hat sich gezeigt, dass es unmöglich ist, das kubanische Volk mit Hasspredigten und Erniedrigungen in die Knie zu zwingen. Das US-Embargo an sich bleibt erst einmal in Kraft, aber Obama wird nun bemüht sein, es gegen alle Widerstände zu durchlöchern und ganz abzuschaffen. Eine echte Zeitenwende, die Kubas Führung immer gefordert hatte. Allerdings nutzte sie das Embargo gerne auch als Entschuldigung für selbstgemachte Wirtschaftsprobleme. Die Erwartungen der Bürger könnten nun wachsen, dass es spürbar besser wird auf der Insel. Sowohl Fidel als auch Raúl Castro, beide in ihren 80ern, können dieses Ende der Eiszeit noch miterleben und gestalten. Mariela Castro, Tochter von Raúl, über den Einfluss Fidels auf die jüngsten Entwicklungen. Ich weiß nicht, was er denkt, ich bin mir aber sicher, dass er sehr glücklich ist und auch an allen Entscheidungen beteiligt war. Mehr als 50 Jahre sind seit der Revolution vergangen, mehr als 50 Jahre wurde die sozialistische Insel von den USA boykottiert. Dem Land, in dem viele Kubaner Verwandte haben. Der Restaurantbesitzer Abiel San Miguel freut sich auf die neuen Zeiten.
Ich wurde unter der Blockade geboren, ich kenne nichts anderes. Mal wurde sie schlimmer, mal gab es ein paar Veränderungen.
Aber die Grundlagen sind jetzt andere.
Die Kubaner hoffen auf eine neue Zeit, Martin Polanski berichtete. Besondere Aufmerksamkeit fand in Kuba die Nachricht, dass Papst Franziskus im Hintergrund eine entscheidende Rolle gespielt hat. Er hatte Briefe an Raúl Castro und Obama geschrieben und sie eingeladen, wie es der Vatikan freundlich umschrieb, die gemeinsamen Schwierigkeiten zu überwinden. Papst Franziskus als Diplomat, keine ganz neue Rolle, findet unser Kommentator Florian Breitmeier.
Der Papst setzt nicht nur als Diplomat auf eine Kultur der Begegnung. Dabei bleibt sich Franziskus treu. Er macht einfach das, was er immer tut. Er umarmt, herzt, küsst, segnet, schüttelt Hände, winkt, telefoniert, schreibt Briefe. Kurzum, er kommuniziert und führt Menschen zusammen. Egal, ob das öffentlich auf dem Petersplatz geschieht oder in stillen Hinterzimmern. So paradox es klingen mag, gerade weil der Papst nicht wie ein Politiker auftritt, ist er politisch so erfolgreich. Der Vatikan ist im Eiltempo zurückgekehrt auf die diplomatische Weltbühne. Benedikt XVI. Interessierte die Diplomatie nicht wirklich. Die Entweltlichung lag ihm theologisch näher. Die Anfänge des arabischen Frühlings in Nordafrika, quasi vor der Haustür gelegen, verpasste der Vatikan im Winterschlaf. Die Wahl von Franziskus änderte viel. Mit Pietro Parolin wurde zudem ein ausgewiesener Diplomat neuer Kardinalstaatssekretär. Der Papst nimmt sich nun Freiheiten, die sich kein Politiker nehmen könnte. Denn ein Politiker muss sich zwangsläufig politisch positionieren, wenn er glaubwürdig bleiben will. Die Glaubwürdigkeit eines Papstes auf dem diplomatischen Parkett bemisst sich aber genau daran nicht. Glaubwürdig ist ein Papst dann, wenn er sich von keiner Seite in einem Konflikt vereinnahmen lässt. Das macht ihn frei. Das öffnet Räume, um Menschen zusammenzuführen, die sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Bei seiner Reise nach Israel und in die Palästinensergebiete zum Beispiel betete der Papst am Grenzzaun und an der Klagemauer. Aber auch das eindrucksvolle Friedensgebet im Vatikan verhinderte den Ausbruch des Gazakrieges wenige Wochen später nicht. Was dürfen wir von dem Papst also noch erwarten, außer vielleicht den Friedensnobelpreis im nächsten Jahr? Im Januar schon reist Franziskus ein zweites Mal binnen kurzer Zeit nach Asien. Sri Lanka und die Philippinen sind die Stationen, wenngleich der Vatikan auch das große Land darüber fest im Blick hat. China. Dort hat der Katholizismus noch viel Entwicklungspotenzial. Peking wird deshalb sehr genau beobachten, wie sich der Papst bei seiner nächsten Asienreise verhält, was er sagt und vor allem, was nicht. Den Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeter, empfing der Papst übrigens nicht, als sich dieser unlängst in Rom aufhielt, beim Treffen der Friedensnobelpreisträger. Franziskus möchte es sich mit China derzeit vermutlich nicht verscherzen. Die päpstliche Kultur der Begegnung wird offenbar dort vermieden, wo ein Händedruck, eine Umarmung als eindeutiges politisches Signal in eine Richtung gedeutet werden könnte. Diese politische Zurückhaltung des Papstes kann man kritisieren, im Einzelfall auch für opportunistisch halten. Franziskus jedenfalls scheint nicht gewillt, sich eines nehmen zu lassen, seine Unabhängigkeit. Politische Freiheit und religiöse Spiritualität sind seine Mittel der Diplomatie. Damit stößt er an Grenzen, keine Frage. Aber zugleich provoziert er damit Fragen, die nach einer politischen Antwort verlangen. Kuba und die USA haben unlängst eine solche gegeben.
Papst Franziskus und seine Rolle als Vermittler, das war ein Kommentar von Florian Breitmeier. Wenn die patriotischen Europäer, wie sie sich selbst nennen, morgen wieder auf die Straße gehen und gegen eine angebliche Islamisierung des Abendlandes protestieren, dann begründen sie ihre Befürchtungen auch immer wieder mit den jungen deutschen Muslimen, die in Syrien in den Reihen des terroristischen islamischen Staates kämpfen und möglicherweise bald nach Deutschland zurückkehren. Von diesen Rückkehrern gibt es allerdings nur ganz wenige. Ehemalige Anhänger des islamischen Staates haben jetzt berichtet, warum das so ist. Jürgen Striak berichtet.
Der Mann, den IS-Kämpfer hier im nordsyrischen Aleppo auf der Ladefläche eines Lieferwagens präsentieren, wird beschuldigt, einer der Schabiha-Milizen anzugehören, die an der Seite von Staatschef Assad kämpfen. Der Mann ist an ein Holzkreuz gefesselt. Das Video von seiner Zurschaustellung tauchte auf IS-Webseiten auf. Sein Wahrheitsgehalt kann nicht unabhängig überprüft werden. Der Mann wird öffentlich hingerichtet vor mehreren hundert Schaulustigen. In den vergangenen Monaten haben die Terroristen in den von ihnen kontrollierten Gebieten regelmäßig Widersacher öffentlich gefoltert oder exekutiert. Wenn die jüngsten Berichte stimmen, dann hat der IS jetzt allerdings auch Gefolgsleute aus den eigenen Reihen hingerichtet. Das berichteten Aktivisten, die sich vor Ort aufhalten, der Nachrichtenagentur DPA. Demnach habe der IS im syrischen El-Raqqa, der Hauptstadt seines sogenannten Kalifats, mindestens 100 Abtrünnige ermordet, unter ihnen viele Dschihadisten aus dem Westen. Sie sollen versucht haben, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Womöglich hat der IS kein Interesse daran, dass sie in der Heimat von ihren desillusionierenden, zum Teil traumatisierenden Erfahrungen berichten. Mehrere hundert IS-Kämpfer stünden den Berichten zufolge unter strenger Beobachtung einer Art Gesinnungspolizei. Auch in Mossul im Nordirak sollen 45 IS-Kämpfer von Glaubensgenossen hingerichtet worden sein. Die Dschihadisten seien für die Niederlage im Kampf um die Stadt Sinjar bestraft worden, berichteten Augenzeugen der deutschen Presseagentur. Das Sinjar-Hochplateau im Nordirak wurde in den vergangenen Tagen von kurdischen Kämpfern zurückerobert. Dabei konnten mindestens 9000 Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden befreit werden. Sie waren monatelang von den IS-Terroristen umzingelt. Euphorisch begrüßen die noch am Ort Verbliebenen die kurdischen Kämpfer als Befreier. Die IS-Terroristen seien von 95% der Fläche des Gebietes vertrieben worden, erklärte der Jeside Ali Berg. Gott sei Dank gelang es den Peschmerga-Truppen zusammen mit den kurdischen Volksschutzeinheiten und mit jesidischen Kämpfern die Extremisten zu vertreiben. Nur noch wenige von ihnen haben als Scharfschützen auf Anhöhen Stellung bezogen. Masoud Barzani, der Präsident der irakischen Autonomieregion Kurdistan, besuchte heute die Bergregion. Es ist uns gelungen, das gesamte Gebiet zu befreien, einschließlich des Ortes Sinjar, obwohl wir das so noch gar nicht geplant hatten. Wir werden nicht einen einzigen IS-Kämpfer in den Gebieten, die wir erreichen können, unbehelligt lassen. Wir werden ihnen eine Lehre erteilen.
Jürgen Striak berichtete. Tunesien gilt als eine Art Gegenbeispiel. Als Gegenbeispiel, dass der arabische Frühling nicht in Revolution und Bürgerkrieg ausarten muss, wie in Syrien und Ägypten. Heute wurde in Tunesien ein neuer Staatspräsident gewählt. Und schon allein die Tatsache, dass dieser Wahltag weitgehend friedlich ablief, gilt als Erfolg der Demokratie in Tunesien. Marc Dugge berichtet.
Es sind viel weniger Menschen, die in das Wahllokal in der Rue de l'Inde in Tunis gekommen sind, weniger als beim ersten Wahlgang Ende November. Dem Wähler Hassan Amami ist es aber wichtig, auch heute hier zu sein. Wen ich wähle, war keine einfache Entscheidung für mich. Beide Kandidaten haben Format, aber ich habe mich für Beji Caid Essebsi entschieden. Er ist ein Staatsmann, hat viel Erfahrung. Er kann die Demokratisierung Tunesiens beschleunigen. Marzouki hat in den letzten Jahren zu wenig gemacht. Außerdem wird er von den Islamisten unterstützt. Daher habe ich mich für Essebsi entschieden. Beji Caid Essebsi, ehemaliger Ministerpräsident und stolze 88 Jahre alt. Im Wahlkampf hat er vor allem Front gegen die Islamisten gemacht. Das macht ihn für viele wählbar. Essebsi hat aber auch ein Problem. Viele befürchten, dass in seinem Windschatten frühere Unterstützer der Diktatur zurück an die Macht drängen. Alte Anhänger von Diktator Ben Ali, die jetzt die Gelegenheit zur Konterrevolution sehen. Auch Ali hat Angst vor der Rückkehr der alten Kader. Deswegen hat er sein Kreuz nicht bei Essebsi gemacht, sondern bei seinem Herausforderer, Moncef Marzouki. Das Wichtigste ist, dass der Präsident sich um die jungen Leute kümmert. Die ganzen Arbeitslosen mit Uni-Abschluss. Ich bin einer von ihnen. Ich habe schon 2004 meinen Magister gemacht und bin immer noch arbeitslos. Außerdem muss der Präsident den jungen Leuten die Meinungsfreiheit garantieren und den Zugang zum Internet. Deswegen ist das auch für Moncef Marzouki ein großer Tag. Der noch amtierende Übergangspräsident war früher mal Bürgerrechtler. Er hat lange gegen die Diktatur von Ben Ali gekämpft. Heute mit 69 will er es nochmal wissen. Er will, dass das Volk eine Stimme bekommt, sagt er. Auch die Armen, auch die Islamisten. Genau das hat ihm sein Gegner Essebsi immer wieder vorgeworfen, dass er nicht auf Abstand zu den Islamisten geht, sondern sich sogar von ihnen unterstützen lasse. Tunesien hat einen enorm polarisierten Wahlkampf erlebt, hat zwei alte Männer erlebt, die sich aufs Schärfste attackiert haben und die sich jeweils als die einzige Lösung für Tunesiens Probleme verkauft haben. Das Wahlergebnis wird für Montag erwartet.
Ein junger Afroamerikaner hat in New York zwei Polizisten erschossen. Vorher hatte der junge Mann seine Tat als Rache für den Tod zweier Schwarzer durch weiße Polizisten bezeichnet. In den Vereinigten Staaten wächst jetzt die Angst vor einer weiteren Eskalation der ohnehin schon angespannten Lage. Dagmar Pepping berichtet.
Das war ein unsäglicher Akt der Barbarei, erklärte Justizminister Eric Holder nach den tödlichen Schüssen in einer Hochhaussiedlung im Stadtteil Brooklyn. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einer Attacke auf jeden von uns. Und New Yorks Polizeichef William Bratton fasste die Bluttat gegen seine beiden Beamten ebenso knapp wie drastisch zusammen.
They were quite simply assassinated.
Eine Hinrichtung am helllichten Tag durch einen 28-jährigen Mann aus Baltimore, der für die Bluttat offenbar extra nach New York gefahren war. Zuvor hatte Ismail B. in seiner Heimatstadt seiner Freundin in den Bauch geschossen. In Brooklyn schlich sich der Täter am Samstagnachmittag von hinten an den geparkten Streifenwagen heran und schoss dann durch das Fenster der Beifahrerseite auf die beiden Polizisten. Immer und immer wieder. Beide Polizisten wurden in den Kopf getroffen und hatten keine Chance, sich zu wehren, so Polizeichef Bratton.
They may never have actually even seen their murderer.
Wenige Stunden vor der Tat hatte der Schütze auf seiner Instagram-Seite im Internet das Bild einer Pistole gepostet. Darunter die Botschaft: Sie haben einen von unseren genommen, lasst uns zwei von ihnen nehmen. Darunter die Hashtags »Schießt auf die Polizei«, »Ruht in Frieden Mike Brown« und »Eric Garner«. Diese beiden unbewaffneten schwarzen Männer waren im Sommer bei brutalen Polizeieinsätzen ums Leben gekommen. Michael Brown in Ferguson, Eric Garner in New York. Nachdem in beiden Fällen keine Anklage gegen die jeweiligen Polizeibeamten erhoben wurde, brachen in den gesamten USA Proteste aus gegen Übergriffe der Sicherheitskräfte. Die Familie von Michael Brown ließ erklären, dass sie jede Art von Gewalt gegen Gesetzeshüter ablehnt. Präsident Obama sagte in seinem Weihnachtsurlaub auf Hawaii, Amerikas Polizisten verdienten Respekt und Dankbarkeit für ihren gefährlichen Dienst. Die Tat in New York sei durch nichts zu rechtfertigen. So sieht es auch diese Frau aus Brooklyn.
This can't happen. Now we have two families that's missing somebody for the holidays.
Zwei Familien, die Weihnachten ohne die beiden Streifenpolizisten verbringen müssen. Der Täter kann nicht mehr zu seinem Motiv befragt werden. Er flüchtete nach den Schüssen in eine U-Bahn-Station und nahm sich dort das Leben.
Die Wahl des Siebenbürger Sachsen Klaus Iohannis zum neuen Präsidenten von Rumänien hatte vor 4 Wochen nicht nur seine Anhänger überrascht. Iohannis ist der erste Angehörige der deutschen Minderheit, der dieses Amt bekleidet. Und gerade deswegen war er von seinem Gegner, Ministerpräsident Ponta, während des Wahlkampfes auch immer wieder angegriffen worden. Heute wurde Iohannis im Parlament von Bukarest vereidigt.
Jor. Im Rahmen einer feierlichen Parlamentssitzung hat der neue rumänische Präsident Klaus Iohannis in Bukarest seinen Amtseid abgelegt. Er schwor, die Demokratie und die Rechte der Bürger zu verteidigen. Der rumänische Patriarch, das Oberhaupt der orthodoxen Kirche in dem Balkanland, segnete den Protestanten Iohannis. Der Siebenbürger Sachse Iohannis wird in den kommenden 5 Jahren das höchste Staatsamt bekleiden. In seiner ersten Ansprache nahm Iohannis Bezug auf die hohen Erwartungen an ihn. Rumänische Medien hatten ihn sogar als Santa Claus bezeichnet. Er wisse, dass hohe Erwartungen große Ergebnisse zeitigen könnten, so Iohannis. Er versprach: Ich werde all meine Kraft und Weisheit zum Wohle des rumänischen Volkes verwenden, sagte er, damit wir in 5 Jahren sagen können, Rumänien ist das Land, über das die ganze Welt staunen wird, wegen seiner Veränderung und seines Wiederaufbaus. Die Niederlage des sozialdemokratischen Premiers Ponta bei der Präsidentenwahl im November, die massenhaften Proteste gegen die Regierung, der Auszug einer Ungarnpartei aus der Regierung und die Ankündigung Iohannis, direkt nach seiner Wahl gegen Korruption vorzugehen, all das zeigte schon Wirkung. Die Sozialdemokraten zogen ein Gesetz zurück, das korrupte Politiker amnestiert hätte, und Premier Ponta gab seinen Doktortitel zurück, den er unrechtmäßig erworben hatte. Der neue rumänische Präsident Iohannis kündigte eine Fortsetzung seines Kurses an. Mit Blick auf den Rechtsstaat, die Unabhängigkeit der Justiz und den Kampf gegen die Korruption muss die Entwicklung weitergehen. Das zu garantieren und dafür zu arbeiten, das muss der normale Weg in Rumänien werden, so Iohannis, der versprach, diese Aufgabe anzunehmen. Am Ende meines Mandats, so Iohannis, wird Korruption kein öffentliches Thema mehr sein. Die Institutionen werden für die Bürger arbeiten und Politiker werden verstehen, dass sie für das Wohl der Allgemeinheit arbeiten und nicht für ihr eigenes oder das eines anderen.
Der neue rumänische Präsident Klaus Iohannis wurde heute in Bukarest vereidigt, Stefan Oschwart berichtete. Der Komponist und Sänger Udo Jürgens ist tot. Klaus-Peter Otto ist Musikchef von NDR 90,3. Herr Otto, was wissen wir bislang oder was wissen Sie bisher bislang über die Umstände des Todes von Udo Jürgens?
Also allzu viele Informationen gibt es noch nicht. Die genauen Umstände, die werden sicher erst im Laufe des Abends bekannt gegeben. Er soll heute bei einem Spaziergang in Gottlieben im Kanton Thurgau in der Schweiz zusammengebrochen sein. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen ist er dann im Krankenhaus von Münsterlingen um 16.25 Uhr am Herzversagen gestorben. Nicht nur die Schlagerwelt, sondern ich denke, viele Leute in Deutschland, die sich für Musik interessieren und auch in anderen Ländern, die waren natürlich heute geschockt und sind traurig. Udo Jürgens war ja vor kurzem gerade noch in Hamburg. Am 29.11. hat er hier ein tolles, umjubeltes Konzert in der O2 World gegeben und er sollte am 24. Februar hier nochmal auftreten wegen des großen Erfolgs. Zu diesem Konzert wird es dann leider nicht mehr kommen.
Was wird bleiben von Udo Jürgens? Kann man das jetzt schon sagen?
Also auf alle Fälle werden unglaublich tolle, gute Langspielplatten, viele Hits bleiben. Es bleibt das Udo Jürgens Musical, das ja hier in Hamburg auf der Reeperbahn Premiere gefeiert hat. Es bleibt so ein Film wie Der Mann mit dem Fagott oder auch das Buch Der Mann mit dem Fagott. Und ich denke, dass auch in Zukunft sich viele Künstler mit dem Werk von Udo Jürgens befassen werden. Und ich glaube, dass es auch über Jahre hinaus noch Bestand haben wird.
Vielen Dank. Das waren erste Einschätzungen und erste Informationen von Klaus-Peter Otto, NDR 90,3. Wir kommen jetzt zum Sport. In der Fußball-Bundesliga läuft gerade das letzte Spiel des Jahres. Das und alles Weitere beim Sport nun mit Ina Kast.
Ja, zum Ende des 17. Spieltags ist Hannover 96 beim Sportclub aus Freiburg zu Gast. 71 Minuten sind gespielt und es steht 1:0 für den Sportclub aus Freiburg. Damit würden die Freiburger auf dem 14. Tabellenplatz überwintern und es würde gleichzeitig für Borussia Dortmund bedeuten, dass sie Tabellenletzter sind. Bereits am Nachmittag stand für Hertha BSC Berlin die letzte Partie des Jahres auf dem Programm gegen Hoffenheim. Ja, und was soll man sagen? Die Berliner Weihnachtsstimmung dürfte nach diesem Spiel so richtig im Eimer sein. Hoffenheim hat die Hauptstädter nämlich mit 5:0 abgefertigt. Guido Ringel über die Berliner Adventsklatsche.
Deprimierende Weihnachten für Hertha BSC. Das 0:5 wird aufs Gemüt schlagen. Auch wegen der Art und Weise. Alles lief schief für die Berliner. Durch ein Eigentor und zwei verwandelte Foulelfmeter von Salihovic lag Hertha schon zur Pause 0:3 hinten. Und auch nach dem Wechsel ging nichts. Vor 40.000 stolperten die Blau-Weißen mehr, als dass sie liefen. Torgefahr gab es fast gar nicht. Stattdessen fing Hertha noch zwei Konter und zuletzt auswärts schwache Hoffenheimer kamen so zu zwei weiteren Treffern und einem klaren Erfolg. 5:0 für die Kraichgauer in Berlin, die im Gegensatz zu Hertha optimistisch in die Rückrunde schauen können.
Ja, und Berlin ist damit auch voll im Abstiegskampf angekommen. Auf dem Papier zwar auf Rang 13, aber nur 2 Punkte von der Abstiegszone entfernt. Beim abstiegsbedrohten Vizemeister Borussia Dortmund gab es heute eine mehrstündige Krisensitzung. Sportdirektor Michael Zorc hat offiziell bekannt gegeben, dass man mit Jürgen Klopp als Trainer in die Rückrunde starten will. Der BVB will in der Winterpause wohl aber seinen Kader verstärken und denkt über Neuverpflichtungen nach. Und wir bleiben im Ruhrpott, gehen aber eine Etage weiter nach unten, da wo Borussia Dortmund nicht hin will, in Liga 2. Dort hat sich der VfL Bochum heute mit einem 1:1 zu Hause gegen Erzgebirge Aue aus dem Fußballjahr 2014 verabschiedet. Kurz danach wurde offiziell bestätigt, dass Gert-Jan Verbeek ab sofort der neue Trainer von Bochum ist. Sarah Schwedmann mit den Einzelheiten.
Er soll der neue Feuerwehrmann werden und den Tabellenelften vor dem Abstieg in die dritte Liga bewahren. Verbeek hatte sich das Spiel bereits von der Tribüne aus angeschaut und soll morgen offiziell vorgestellt werden. Dann sollen auch weitere Details zum Vertrag mit dem Niederländer bekannt gegeben werden. Verbeek hatte bis April dieses Jahres den damaligen Erstligisten und späteren Absteiger Nürnberg betreut. In Bochum folgt er auf Cheftrainer Peter Neururer, von dem sich der VfL vor 2 Wochen getrennt hatte.
Bochum überwintert nun als Elfter in Liga 2. Das 1:1 Unentschieden der Bochumer dürfte auch den FC St. Pauli gefreut haben. Der tabellenletzte Aue ist damit nicht an den Hamburgern vorbeigezogen und St. Pauli bleibt Vorletzter. Außerdem hat Kaiserslautern mit 1:0 gegen Sandhausen gewonnen.
Soweit Ina Kast mit dem Sport und das war das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.